So, dieser Vortrag besteht aus drei Teilen. Einer kleinen Einführung, die erklärt, worum es hier eigentlich geht, was die Motivation ist. Vorstellung von ausgewählten Angriffen und einer Zusammenfassung, in der ich noch einmal anschaue, was daraus eigentlich gelernt werden konnte. Erstmal zu mir selber. Mein Name ist Vassili Schneidermann. Ich bin 26 Jahre alt. Ich bin beruflich Softwareentwickler bei der BWU Tätigen GmbH. Das ist ein kleines Unternehmen, das alles möglich entwickelt, seien es Apps, irgendwelche Backend-Anwendungen, Frontend-Anwendungen, Software, die auf einem Satelliten laufen muss, was auch immer. Wir bringen es euch, wenn ihr es irgendwie mit uns aushandeln könnt. Genau, dort mache ich hauptsächlich Backentwicklung, manchmal Frontentwicklung und in meiner Freizeit beschäftige ich mich mit anderen Themen, wie zum Beispiel neuerdings Krypto und wie man sie knackt. Genau, ihr könnt mich erreichen per Mail. Ich bin auf GitHub vertreten, da ist mein Code drauf, unter anderem die Folien hier für diesen Vortrag. Ich betreibe zwei Blogs. Auf einem davon schreibe ich hin und wieder mal Sachen rein, die ganz, ganz fürchterlich in meinem Lieblingstexteditor sind. Auf dem anderen andere Sachen, die halt eben etwas positiverer Natur sind. Genau. Und zum Vortrag hier selber. Dafür gibt es halt eben eine Motivation. Kryptographie. Haben viele bestimmt davon gehört. Das ist eine der Dinge, die man eigentlich so heutzutage gar nicht mehr wegdenken kann. Also, ohne sowas wie Kryptographie könnte man Sachen wie zum Beispiel online sicher einkaufen zu gehen, ohne dass die Daten von ihm mitgelesen werden können, einfach gar nicht mehr erdenken. Es gibt eine Menge Exploits, die sehr einfallsreiche Namen haben, die halt eben auch entsprechend publik gemacht werden. Es gibt viele Papers über Zeitschnittangriffe, die in letzter Zeit rausgekommen sind. Allerdings habe ich den Eindruck, dass viele Menschen das Thema halt eben weitgehend ignorieren oder sich lieber mit anderen verwandten Themen beschäftigen, wie zum Beispiel Kryptowährung und wie man damit Geld machen kann. Genau. Und da habe ich mich halt eben immer gefragt, wie steigt man dieses Thema ein? Weil alles, was ich bisher davon gesehen habe, war in meinem Studium drin gewesen, was sehr mathematisch angehaucht war. Man hat viele Beweise gesehen und sich gedacht, okay, ja, das kann eigentlich gar nicht mal so verkehrt sein, sieht doch relativ sicher aus, ist wohl okay so. Und wie schwierig ist das Thema wirklich? Weil ähnlich wie bei anderen Themen der Softwareentwicklung gibt es einen gewissen, ich sage es schon mal, Kult da drumherum, so ähnlich wie zum Beispiel bei der Low-Level-Programmierung, bei der man das auch eher einigen wenigen Leuten überlässt, die schon wissen, was sie tun. Oder zum Beispiel der Programmierung in Lisp, wo irgendwie dem ein großer mystischer Status zugewiesen wird, weil es so wenige tun und diejenigen, die es tun, nicht allzu viel darüber erzählen. Und bei Kryptographie selber ebenfalls, wo man so Aussagen von Experten, wie zum Beispiel hört, ja, man soll sowas am besten nicht selber anrühren, das ist total gefährlich und so, am besten das den Profis überlassen. Genau, zum Kontext von dem hier. Ich habe mal nach interessanten Programmierungen gesucht, weil sowas Project Euler ist ganz interessant. Da werden einem mathematische Übungen gegeben, bei denen man sowas tut, wie zum Beispiel die 10.000. Primzahl auszurechnen, aber das wird halt eben langweilig. Und ich habe nach etwas Interessanterem gesucht und es gab da eine Art von Übung, die wurde mir immer wieder empfohlen, zu der bin ich lange Zeit nicht gekommen, von der Website namens CryptoPals.com. Auf dieser Website, da gab es halt eben einige sehr interessante Behauptungen da drauf, wie zum Beispiel, dass diese Seite wurde eigentlich dafür gebaut für ein Unternehmen, welches im Sicherheitsbereich operiert, um damit neue Leute zu rekrutieren, weil sie Schwierigkeiten haben, das auf eine herkömmliche Art und Weise zu tun. Dafür haben sie Übungen rausgeschickt, welche halt eben einen relativ breiten Bereich der Kryptographie abgedeckt haben. Das Design von denen sieht soweit ziemlich gut aus. Die Sachen bauen aufeinander auf. Man muss halt eben nie wirklich großartig viel rumsuchen, sondern kommt relativ schnell weit. Es sind sehr, sehr viele Felder davon abgedeckt. Die Programmiersprache davon ist komplett egal. Denn eigentlich wurden die Übungen dazu designt, damit sie offline lösbar sind. Ursprünglich hat man nämlich mit einer E-Mail danach angefragt und dann ein Bündel dazu bekommen, das gelöst, Lösung zugeschickt und dann das nächste bekommen. So weiter, bis man sich komplett durchgearbeitet hat. Es ist also einem dabei maximal Freiheit gegeben und das fand ich halt eben ziemlich spannend im Vergleich zu anderen Seiten, bei denen man zum Beispiel immer online sein muss oder eine lustige IDE dazu bekommt, in der man sich austoben darf. Genau, das erstmal so ein bisschen minimaler Crashkurs zu den ganzen Kryptokrams. Da gibt es einige Begriffe, die werden des Öfteren fallen. Ich werde hier aber nicht großartig in die Tiefe reingehen, weil es geht hier eher darum, wie wird das Ganze zusammengestöpselt, anstatt wie funktioniert es da. Also falls ihr vielleicht es gesehen habt, wir haben da vorne ein kleines Poster, auf dem ist so IS erklärt, mit den ganzen einzelnen Transformationen da in schönen, vielen bunten Farben. Um sowas geht es hier nicht. Also das, was wir hier haben, ist halt eben deutlich einfacher. Genau. Zu einzelnen Grundbegriffen. Wir haben Confidentiality. Das steht für Vertraulichkeit. Also die Eigenschaft, dass wir haben die Nachricht verschlüsselt und es ist nicht so ohne weiteres für andere Leute möglich, aus dem Adressaten rauszukriegen, was in der Nachricht drin steht. Es gibt Integrity, die Integrität, also die Eigenschaft, dass diese Nachricht nicht so manipuliert wurde. Dass also der Inhalt nach dem Entschlüsseln genau der gleiche war, wie es vor dem Verschlüsseln war. Und wir haben schließlich Authenticity. Das ist die Eigenschaft, dass die Nachricht ist authentisch. Wir wissen, dass sie stammt von einer bestimmten Person und diese Information wurde nicht gefälscht. Das ist im Prinzip eine stärkere Variante von der Integrity. Es gibt symmetrische und asymmetrische Verschlüsselung. Das sind zwei verschiedene Arten und Weisen, das Problem anzugehen, dass man einen Schlüssel hat, der Leuten bekannt sein muss, damit sie Nachrichten fair und entschlüsseln können. Bei der symmetrischen Verschlüsselung müssen der Empfänger und der Versender beide den gleichen Schlüssel haben und sie müssen irgendwie rauskriegen, wie sie diesen Schlüssel sicher austauschen können. Das kann relativ schwierig sein, wenn die Leute sich niemals getroffen haben. Bei der asymmetrischen Verschlüsselung hingegen muss das gar nicht sein. Da wird aufgeteilt in einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Der Privatschlüssel bleibt geheim, der öffentliche wird hingegen verteilt. Und das löst dieses Problem so sehr elegant. Diese beiden werden in der Regel zusammen miteinander verwendet. Wir haben Plaintext und Ciphertext. Das sind die Begriffe für den noch nicht verschlüsselten Text, den Klartext und der Ciphertext für den verschlüsselten Text. Es gibt Key, IV, Nonce. Das sind Parameter bei der Verschlüsselung. Nämlich einmal der Schlüssel, der muss geheim gehalten werden. Der ist im besten Fall der einzige Parameter, den man hat. Es gibt einen sogenannten Initialization Vector. Das sind einige Bytes, mit denen wird der Algorithmus am Anfang befüllt. Und der Nonce, das ist im Prinzip das Gleiche mit einer Zahl, welche noch die zusätzliche Eigenschaft hat, dass man sie nicht mehr als einmal verwenden darf. Und schließlich haben wir Block Cipher und Stream Cipher. Das sind zwei verschiedene Arten, wie man Chiffren verwendet. Entweder kann man da einmal Block für Block drin arbeiten oder auf eine streambasierte Art und Weise. Also so viele Bytes sich da rausnehmen, wie man braucht. Genau, kommen wir zum nächsten Abschnitt, den ausgewählten Angriffen. Ich habe hier von der Seite mal 5 Angriffe mir rausgeschnappt. Wir müssen nicht zwangsläufig alle behandeln, da gucke ich mal an, wie wir in der Zeit dafür liegen. Und die habe ich hier im Original, in der originalen Sprache so beibehalten. Genau. Bezüglich der verwendeten Programmiersprache, ich habe mich für Ruby entschieden, aus mehreren Gründen. Es ist halt eben eine sehr ausdrucksstarke Sprache. Man kann relativ wenige Zeilen Code Konzepte Leuten erklären. Und das ist sogar ziemlich menschenlesbar, was dabei herumkommt. Es gibt eine sehr umfangreiche Standardbibliothek. Das heißt, ich muss mir nicht erstmal Funktionen schreiben, welche mit Arrays hantieren können. Sie erfüllt alle Vorbedingungen. Ich habe hier Zugriff zu OpenSSL für die Krypto-Primitive und einfachen Zugriff auf große Zahlen. Und es war mir die Gelegenheit, meine Ruby-Skills aufzubessern, weil ich die Sprache hin und wieder auf der Arbeit nutze, aber nicht so viel, dass ich halt eben in der mich gut genug auskenne. Okay, zu der ersten Übung. Crackle, Mersenne, Twister, Seed. Das sind wird noch keine Krypto. Zufallszahlengeneratoren sind bei solchen Programmen halt eben sehr wichtig, weil es sich herausgestellt hat, dass es eine schlechte Idee ist, Leuten es zu überlassen, einen Key sich auszudenken, weil Leute nicht besonders gut sind in der Zufallssache. Also wenn man Leuten sagt, sie sollen zufällig sein, geht das nicht ganz so gut. Teilweise geht das sogar so schlecht, dass Computer vorhersagen können, was die Leute als nächstes sich aussuchen. Deswegen ist halt eben die naheliegende Idee, dass man das den Computern überlässt, aber das ist halt eben auch relativ tricky, weil ein Computer eigentlich eine ziemlich deterministische Maschine ist. Also man will ja nicht, dass Computer sich mal für die eine oder die andere Sache entscheiden, sondern schon vorhersehbar sich verhalten, außer bei den Zufallszahlen. Und da ist der Kompromiss, dass man so einen Zufallsgenerator hat. Also ein Stück Software, was initialisiert wird in einer Startzahl, dem sogenannten Seed, und aus der dem eine lange Folge von Zahlen herauskommt, die zufällig sind. Jetzt ist die Frage, was nutzt man halt eben da für Kryptozwecke, wenn man sich zum Beispiel einen Schlüssel generieren will oder eine Nonce sich aussuchen will? Und dabei ist halt eben populär, okay, wir nehmen einfach den Standzufallszahlengenerator, der in der Programmiersprache verbaut ist. Und dabei ist halt eben der Default meistens der sogenannte Mersenne-Twister. Manche Leute nutzen den Mersenne-Twister für Kryptographie, obwohl sie es eigentlich nicht tun sollten. Warum das eine schlechte Idee ist, kann ich gleich noch später erklären, wenn da noch Fragen dazu bestehen, aber jedenfalls viel interessanter, wie seedet man diesen? Man muss irgendwie eine Zahl da reingeben und dabei ist die einfachste Wahl, okay, wir nehmen die aktuelle Zeit. Die aktuelle Zeit ist halt eben eine Zahl und die wird halt eben schon verschieden sein, wenn man es zu verschiedenen Zeitpunkten nutzt. Also was kann dabei schon schief gehen? Und hier haben wir halt eben eine solche Übung, die das simuliert. Wir haben einen Mersenne-Twister, wir ziehen mit der aktuellen Zeit und wir ziehen exakt eine zufällige Zahl daraus. Jetzt haben wir einen Angreifer, der ungefähr weiß, wann der geseedet wurde. Wie kriegt dieser Angreifer den Seed raus, damit er alle zukünftigen Zahlen vorhersagen kann? Und dabei ist halt eben die Frage, wie würde man das halt eben angehen, so von der Herangehensweise? Hatte vielleicht irgendjemand von euch eine Idee, wie das Vorgehen dazu aussehen könnte? Haben wir nicht noch ein Mikro zum Rumreichen? Ja, genau, für die Aufnahme.
Ja, man kann ja im Prinzip einfach gucken, in welcher Zeit der die Seeds gelegt hat. Und dann versucht man es entweder mit einem Brute Force oder man, je nachdem, ob die Dings begrenzt sind, versucht man es halt mit einem. Okay, nein, das erste, das war's.
Genau. Man macht einen Brute Force, man fängt von der Zeit an und zählt dann entsprechend herunter, bis man den irgendwann mal gefunden hat. So, hier habe ich erstmal den Code für, wie die Generierung davon aussieht. Wir haben hier eine Funktion, random number, die ein Seed entgegennimmt. Diese konstruiert einen neuen Zufallszahlengenerator und man holt sich eine Zahl raus mit einer Obergrenze von 2 hoch 32. Es wird einmal die aktuelle Zeit sich geholt. Der Seed wird daraus einmal gerechnet. Hier habe ich einfach mal simuliert, dass das ungefähr vor 2 Minuten passiert, indem ich einfach 123 davon abgezogen habe. Und es wird ein Output davon gespeichert. Das ist die Zahl, die dem Angreifer tatsächlich zur Verfügung stellt. Er weiß nichts von 123. Genau. So, und hier ist halt eben der Algorithmus folgender. Wir nehmen alle möglichen Zeitstempel als Seed und testen, ob die erste generierte Zahl übereinstimmt. Wenn ja, brechen wir ab. Genau. Das ist ein Code umgesetzt. Wir haben einen anfänglichen Seed, den setzen wir auf die Startzeit. Und in einer Schleife checken wir, ist die zufällig generierte Zahl entsprechend dem Output? Wenn ja, geben wir den Seed zurück. Ansonsten zählen wir eins runter und fangen wieder von vorne an. Genau, das könnte ich dann einmal nochmal in Aktion demonstrieren. Einfach mal, um zu zeigen, wie viel Zeit dafür ins Land gehen würde. Moment. Oh. Ja. Ja, also wie wir sehen, ist das instantan. Und für so einen einfachen Angriff ist das schon beachtlich. Also es gibt halt eben auch deutlich komplexere Angriffe, aber viele von denen brauchen tatsächlich nicht allzu viel Zeit. Für einen Menschen wäre es relativ mühselig, für eine Maschine ist es ein Klacks. Der Aufwand davon ist also vernachlässigbar und dieses Problem passiert häufiger, als man annimmt. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit ein Paper gefunden, in dem haben Leute sich einen sehr populären Messenger in China angeschaut, der von, ich weiß nicht, Millionen Leuten genutzt wird. Dabei haben sie sich hauptsächlich darauf konzentriert, wie da die Verschlüsselung funktioniert, aber auch festgestellt, dass so der Zufall initialisiert wird und ein Schlüssel daraus generiert wird für zukünftige Verschlüsselung. Das heißt also, ein staatlicher Angreifer könnte so relativ einfach da an so einen Schlüssel kommen. Allerdings haben sie auch festgestellt, dass sie nicht den Aufwand gehen müssten, sondern den auf eine andere Art und Weise bekommen hätten, also war das jetzt nicht ganz so wichtig. Dennoch passiert das ziemlich oft. Meistens in nicht so kritischen Anwendungen, wie zum Beispiel in Spielen. Aber selbst da können es nerven, wenn es zum Beispiel Multiplayer hat und Leute vorhersagen können, zu welchen Zeitpunkten besondere Sachen passieren. Genau. Der Workaround dafür ist, man sollte niemals erratbare Daten nutzen, um zu seeden. Am besten nutzt man den kryptografisch sicheren Zufallsangabe von seinem Betriebssystem. Die sind in allen gängigen Betriebssystemen drin, sei es in Windows, Linux, Mac, BSD, was auch immer. Wenn man eine vernünftige Library hat, tut die das auch für einen. Das ist leider nicht überall der Fall. Manchmal habe ich es mit Leuten zu tun, welche sich beschweren, okay, ja, ich habe ein Programm gestartet, aber es kommen immer wieder die gleichen zufälligen Zahlen dabei raus, irgendwas stimmt da nicht. Und dann weise ich darauf hin, dass das so eigentlich nicht sein sollte und die das doch bitte so initialisieren. Und das ist ein riesiges Usability-Problem. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, ihn zu seeden. Dafür kombiniert man verschiedenste Entropiequellen, die vom Betriebssystem kommen, wie zum Beispiel die Prozess-ID, systemspezifische Daten und so weiter und so fort. Allerdings gibt es da doch noch Zweifel, dass so viel besser ist von einem namhaften Kryptografen. Also werde ich dazu nicht sagen, einfach empfehlen, man nehme diesen Systemgenerator dafür. Genau, kommen wir zu der nächsten Übung, bei der es tatsächlich um Verschlüsselung geht. Wir haben hier den Single-Byte-Xor-Cipher. Das ist eine moderne Variante der CESA-Verschlüsselung. Zur Erinnerung, dabei geht es halt eben um eine antike Art und Weise der Verschlüsselung, bei der man jeden Buchstaben nimmt, der Nachricht, das um einen konstanten Faktor verschiebt, nämlich um 3. Und dann müsste halt eben der Empfänger das einmal zurückverschieben, wenn er diese Nachricht bekommt, um sie so zu entschlüsseln. In der modernen Kryptographie sieht es ein kleines bisschen anders aus. Wir verschieben nicht mehr Buchstaben, sondern wir kombinieren sie mit dem sogenannten Xor-Operator. Xor hat aber eine ziemlich interessante Eigenschaft, nämlich dass er perfekt umkehrbar ist. Wenn wir zwei Zahlen mit Hilfe von Xor kombinieren, wie zum Beispiel x und y, daraus z rauskommt, und wenn wir z wieder mit y kombinieren, dann kommt wieder x raus. Das gleiche gilt auch, wenn wir z mit x kombinieren, dann kommt y heraus. Das heißt also, das ist so perfekt umkehrbar. Angenommen also, wir haben einen verschlüsselten Text, der englisch ist. Wie könnte man diesen knacken? Einfach nur mit dieser einen Information. Wie könnte man dafür ein Programm schreiben? Wie würde dafür der Algorithmus aussehen? Gibt es dafür Ideen? Genau, das ist halt eben der, ja, das ist der entscheidende Ansatz. Man muss ein bisschen mehr machen, als nur die Buchstabenhäufigkeit rauszubekommen, um an den richtigen Schlüssel ranzukommen. Ja, ja, also, aber da fehlt halt eben der entscheidende Teil. Also wir müssen ja irgendwie Sachen ausprobieren. Wir müssen halt eben, wir haben verschiedene mögliche Bytes, mit denen etwas verschlüsselt worden sein könnte. Das heißt also, wir müssen halt eben zumindest alle möglichen ausprobieren. Also es dann fehlt eben noch ein kritischer Teil im Ganzen. Ja, das ist... Ja, aber wir können ja verschiedene Kandidaten da haben und vielleicht ist ja halt eben diesen Text nicht E, sondern irgendwas anderes. Vielleicht ist da das I halt eben besonders häufig.
Wie viel Zeit haben wir dann generiert?
Ja.
Ja. Das Ergebnis an. Und ja. Für das gegen Wordlist der englische Sprache.
Ja.
Das dauert lange.
Ja. Also mit einem Computer dauert das nicht besonders lange, aber... Genau, das ist es im Prinzip. Man vergleicht halt eben so die möglichen Optionen und guckt, welche passt am besten. Genau, dafür habe ich mir ein bisschen Code geschrieben. Einmal mit einem Histogramm für die englische Sprache. Das ist jetzt leider nicht ganz richtig, weil ich das jetzt mit einem deutschen Text ausnahmsweise gemacht habe im Beispiel. Aber egal. Darunter habe ich ein Stück Code, was halt eben eine solche Häufigkeitsverteilung ausrechnet. Dafür wird eine neue Hashtable angelegt. Das kann man sich vorstellen wie ein Wörterbuch, in dem es Schlüssel gibt und Werte dafür. Dabei gehen wir einmal durch den Input da durch. Für jedes Zeichen des Inputs zählen wir einmal unter dieser Verteilung 1 hoch und dann teilen wir das einmal durch die Gesamtlänge, um an prozentuale Häufigkeiten zu kommen. Ich habe hier für die Scoring-Funktion habe ich mich nicht für eine Worttabelle entschieden, obwohl das viel einfacher wäre, sondern stattdessen einmal für den Vergleich von Verteilungen. Also dabei gibt es in der Statistik G-Squared. Das ist eine Art und Weise zu vergleichen, wie ähnlich sind sich zwei Verteilungen. Und damit habe ich mir eine Funktion gebaut, die eine Bewertung dabei vornimmt. Also sagt, wie ähnlich ist das zu englischem Text. Da wird einmal alles, was nicht nach Buchstaben oder Space aussieht, entfernt. Es wird eine Häufigkeitsverteilung ausgerechnet. Wir vergleichen es einmal. Der Score ist tatsächlich 1 geteilt durch diese Häufigkeitsverteilung. Und wir multiplizieren noch einmal mit 2, falls die anderen Zeichen, die halt eben nicht zu Buchstaben gehören, nicht besonders oft vorkommen. Das machen wir halt eben, um sinnlos Text halt eben nicht besonders gut zu bewerten. Genau, und der Algorithmus für das sieht halt eben so aus. Wir haben 256 verschiedene Arten und Weisen, wie der Text verschlüsselt sein könnte. Wir probieren die alle durch, kombinieren einmal den Input mit diesem Byte und rechnen dafür den Score aus. Und dabei merken wir uns, was war bisher der beste Score und das Byte dafür. Und dann spucken wir am Ende das aus und die Lösung dafür. Verdammt. Ein Moment. Jupp. Genau. Also so sieht das halt eben in der Praxis aus. Das wiederum dauert nicht besonders lange. Und hier habe ich eine Zeile aus einem Text genommen, welcher relativ ähnlich ist zu der tatsächlichen Übung, die dafür genommen wurde. Genau, also die größte Herausforderung dabei war, eine brauchbare Scoring-Funktion zu schreiben. Dafür musste ich mir tatsächlich die Mathematik anschauen, welche halt eben in der Oberstufe vorkam. Alles andere war deutlich einfacher als das gewesen. Aber in so einem Wortlistenansatz, wie vorhin vorgeschlagen wurde, wäre es halt eben noch einfacher geworden. Man könnte die Statistik komplett weglassen. Allerdings würde das vielleicht nicht ganz so gut funktionieren für einen deutschen Text zum Beispiel, weil dann englische Worte nicht so oft vorkommen. Genau. Verschlüsselung mit längeren Schlüsseln lassen sich ähnlich knacken. Also wenn man zum Beispiel nicht mit einem Byte verkombiniert, sondern halt eben mit einem Wort und das Wort halt eben wiederholt wird. Dabei geht man halt eben so vor, dass man einmal für jedes einzelne Buchstaben des Wortes das einmal knackt. Dafür braucht man deutlich längeren Text, aber das ist immer noch möglich. Und falls sich jemand fragt, ob das noch relevant ist, ja, ist es. Es gibt Kryptosysteme, die, wenn sie kaputt sind, auf diese Schwierigkeitsstufe runterfallen. Für WPA2 gab es eine Crack, heißt die. Die konnte man auf diese Art und Weise knacken. Der größte Unterschied war nur, dass dabei kein Englisch rauskam, sondern Netzwerkpakete, welche einer bestimmten Struktur folgen. Wenn man also weiß, wie sie ungefähr aussehen, konnte man das auf diese Art und Weise dann knacken, bis man den kompletten Schlüssel für das WLAN raus hat. Genau. Kommen wir zu der nächsten Übung. Hier gucken wir uns tatsächlich mal Krypto an, welche nicht ganz so trivial knackbar ist und Häufigkeitsverteilung dergleichen, nämlich IIS. Das ist ein ziemlich alter Standard, der sich halt eben bewährt hat. Es gab viel Analyse davon. Bisher ist er noch nicht kaputt gegangen und wird es auch für die nächste Zeit bleiben. Das Problem dabei ist, nur IIS sagt nur, wie man einzelne Blöcke von einer Nachricht verschlüsselt. Es sagt nichts darüber aus, wie man diese kombiniert. Dafür gibt es zudem einen besonderen Mode, in dem man ihn betreibt. Der allereinfachste davon ist ECB, den nutzen wir aber nicht, weil das ist deprecated, das wird nicht mehr empfohlen. Vielleicht kennt der eine oder andere das Bild von einem Linux-Pinguin, der im ECB-Mode verschlüsselt wurde, dass die Konturen noch sichtbar sind. Das ist der Grund, warum das nicht empfohlen wird, ist ein Muster nämlich da drin erkennbar. Stattdessen nehmen wir den CBC-Mode. Dabei werden die einzelnen Blöcke miteinander kombiniert. Angenommen, ein Angreifer findet einen Cookie, also ein Stück Information, eine Webanwendung, mit der man Leute identifiziert. Und dieser Cookie wurde verschlüsselt, damit man es nicht Angreifern zu leicht macht, solche Dinge zu tun, wie zum Beispiel vorzutäuschen, sie wären der Admin einer Seite oder ein anderer Nutzer mit interessanten Privilegien. Dieser Angreifer möchte den Cookie so bearbeiten, dass er ein anderer Nutzer wird und dass er immer noch so vom System akzeptiert wird. Jetzt ist die Frage, wie macht er das? Der Angreifer kann ja nicht einfach den Cookie entschlüsseln und dabei wieder verschlüsseln, weil er kennt nicht den Schlüssel davon. Allerdings kann er auf eine ganz andere Art und Weise dieses Resultat erzeugen. Die Frage ist, was passiert, wenn man diesen Ciphertext direkt bearbeitet? Kann man dann vielleicht ein ähnliches Ergebnis erzielen, als wenn erstmal ein Schlüssel hätte, dann bearbeitet? Hier habe ich eine kleine Demonstration zusammen gebastelt. Bei der wird ein solcher Verschlüsseltext genommen und davon wird das erste Byte manipuliert. Es wird dabei nämlich mit XOR mit Hilfe eines zufälligen Bytes kombiniert und dann einmal verglichen. Was passiert dann bei der Entschlüsselung? Wie wir sehen, ist der erste Block, also die ersten, ich glaube, das sind 16 Ziffern halt eben da drin, die sind komplett random, aber das erste Byte danach ist halt eben ähnlich manipuliert worden wie beim ersten Mal. Sogar auf die gleiche Art und Weise. Das heißt also, wenn wir halt eben da selektiv ein Byte davon manipulieren, können wir selektiv an einer anderen Stelle das auch manipulieren. Warum das so ist, erklärt diese Grafik, die zeigt, wie diese CBC-Kombination funktioniert. Bei dieser unterteilen wir den zu verschlüsselten Texten einzelne Blöcke, verschlüsseln jeden einzeln und dann kombinieren wir das Resultat davon mit dem nächsten Block. Und das erklärt halt eben, warum die Manipulation von dem ersten Block da den nächsten beeinflusst. Weil die halt eben so vor der Verschlüsselung einmal mit der verschlüsselten Version vom zweiten Block kombiniert wird. Hier das Ganze noch einmal nachgebaut in Code. Wir nehmen dafür einen beliebigen Key und Initialization Vector. Als Plaintext haben wir einen Cookie, in dem ein hinreichend langer String drin steht, damit der erste Block einfach so angepasst werden kann, ohne dass irgendwas Wichtiges dabei kaputt gehen würde. Und im zweiten Block ist halt eben die interessante User-ID für uns drin. Das Ganze wird dann einmal verschlüsselt mit diesen Parametern. Wir haben eine Check-Funktion, die von der Web-Anwendung verwendet wird. Diese Check-Funktion nimmt sich den Input, dekodiert diesen, prüft halt eben auf die User-ID, guckt die sich an und gibt die dann am Ende zurück, wenn sie gültig war. Für die Manipulation selber nehmen wir einmal das gewünschte Byte und kombinieren das, nehmen wir einmal das existierende Byte und kombinieren es mit dem gewünschten Byte. Dabei kriegen wir raus, mit welcher Zahl wir es XOR kombinieren müssen. Wir nehmen dann einmal den Ciphertext und dann passen wir ein Byte an der passenden Stelle dafür an. Dann vergleichen wir mal, was beim Check rauskommt, beim originalen Text und beim bearbeiteten Text. So, wie wir hier sehen, gibt es da mal zwei Ausgaben. Einmal für den Check mit dem unbearbeiteten Text. Der sieht aus wie in den Slides gezeigt. Dabei kommt als User-ID 3 raus. Dann haben wir mal den bearbeiteten Text. Davon ist der meisten halt kompletter Müll. Wir können schwer vorhersagen, was dieser Müll tatsächlich sein würde. Aber am Ende sieht man noch ein Stück von dem ursprünglichen Text, nämlich die 9.0 gefolgt von und UID gleich 0. Das ist genau die UID, die der Angreifer haben wollen würde. Wenn das der einzige Check in der Anwendung ist, hätte er sich so Adminrechte geholt. Genau. Das Problem daran ist, dass nicht nur der CBC-Mode von dieser Attacke betroffen ist. Es gibt den CTR-Mode, welcher nicht ganz so komplex ist. Und bei dem ist es sogar noch präziser möglich, das zu manipulieren. Es werden nämlich dabei keine random Blöcke dabei mit in Leidenschaft gezogen, sondern direkt genau das gleiche Byte manipuliert, wie man es da angerührt hat. Die Lösung dafür ist, man sollte seine Cookies signieren, die Signatur verifizieren und bei der ungültigen Signatur dann den Cookie nicht nutzen. Bevor das normales Wissen war, war es halt eben relativ typisch, keine Signaturen zu betreiben oder sie unzureichend zu überprüfen und einfach weiterzumachen, wenn sie ungültig war. Eine schlechte Lösung, wenn man nicht weiß, wie man eine Signatur anwendet, wäre eine Prüfsumme hinzuzufügen, wie zum Beispiel diese CAC32-Prüfsummen, die bei Downloads beliebt sind. Diese Prüfsummen sind für einen komplett anderen Einsatzzweck entwickelt worden, nämlich zu gucken, gab es hier eine Korruption, die nicht durch einen Angreifer hervorgerufen wurde, sondern durch einen Fehler bei der Übertragung. Dafür sind sie zwar ausreichend, für das andere aber nicht, weil ein Angreifer halt eben eine beliebige Prüfsumme erzeugen kann. Er muss nur ein bisschen Inhalt bearbeiten und dann kommt er halt eben relativ schnell an die gewünschte Prüfsumme ran. Eine Alternative dazu ist, einen Verschluss zu nutzen, an der Authentifizierung mit drin integriert ist. ASGCM ist dafür ein sehr beliebter Kandidat. Kommen wir zur nächsten Übung. Breaking Random Access Read-Write ASCTR. Es geht hier erneut um IS, aber diesmal mit einem Stream-Cipher. Dabei geht es um eine Webanwendung, bei der es verschlüsselte Nachrichten gibt. User können diese verschlüsselten Nachrichten editieren und dabei springt eine neue verschlüsselte Nachricht raus. Der Angreifer kriegt es hin, eine dieser verschlüsselten Nachrichten abzufangen. Und er möchte rauskriegen, was stand in dieser Nachricht drin. Er hat, der Grund, warum diese Nachrichten mit CTR verschlüsselt wurden, ist, damit das Editieren davon sehr effizient ist. Weil man dabei ausnutzt, dass man dabei nicht die gesamte Nachricht entschlüsseln und wieder verschlüsseln muss, sondern einfach nur den gewünschten Anteil davon, den editieren kann und dann wieder neu verschlüsseln kann, da reinpatchen kann. Zudem hat der Angreifer Zugriff auf einen interessanten API-Call, welcher ihm die neu verschlüsselte Nachricht zurückgibt. Dabei kann er aber nur angeben, was der Ciphertext ist, an welcher Stelle er es bearbeiten möchte und was der neue Text dann ist. Er kriegt keinen Zugriff zu Schlüsseln oder anderen Parametern. Das hier nochmal gezeigten Code. Es werden zufälliger Key und Nonce generiert und ein Text verschlüsselt. Es gibt einmal eine interne Editierfunktion, die wird von der Webanwendung genutzt. Diese ist nicht so effizient implementiert, wie es eigentlich da so motiviert war, weil die effiziente Implementierung dafür zu viel Platz auf der Folie brauchen würde. Die entschlüsselt nämlich einfach den kompletten Text, patcht den neuen Text da hinein und verschlüsselt den dann wieder. Die Version, die der Angreifer nutzt, ist darunter, nämlich eine, welche diese beiden ihm nicht bekannten Parameter nutzt und auf die interne Funktion zurückgreift. Zur Konstruktion von ASCTR, die ist halt eben deutlich einfacher als die von CBC. Man teilt hier einmal den zu verschlüsselten Text in Blöcke auf und kombiniert man teilt halt eben einen sogenannten Keystream einmal auf in Blöcke. Der besteht aus jeweils zwei Teilen für jeden Block. Einmal einen Nonce, eine zufällige Zahl, welche halt eben nicht mehr als einmal genutzt werden sollte. Und einen Counter, der jeweils hochgezählt wird. Diese werden einmal mit dem Key verschlüsselt und mit dem Plaintext kombiniert. Diese Eigenschaft erlaubt es halt eben, in CTR-Mode sehr effizient implementiert zu werden. Vor allem auf Hardware, welche mit mehreren Threads arbeiten kann. Der erzielt dabei deutlichere Performance als CBC. Genau. Also der Keystream ist halt eben hier die interessante unbekannte Variable, die mit einem Nonce parametrisiert wird. Ich habe hier mal ein bisschen mathematische Notation genutzt, um zu erklären, was da genau vor sich geht. Wir haben einmal einen Plaintext, der vom User ausgewählt wird. Der wird mit einem verschlüsselten Keystream kombiniert. Wenn jetzt der Angreifer einen neuen Plaintext nimmt, der ebenfalls verschlüsselt wurde und den mit den existierenden kombiniert, dann passiert Folgendes, nämlich, dass diese beiden Keystreams sich ausgleichen, weil XOR von zwei gleichen Zahlen führt halt eben zu nichts und er dann die Kombination von dem ursprünglichen und seinem eigenen herausbekommt. Das heißt also, wenn der Angreifer danach das Resultat davon nochmal mit seinem ausgewählten kombiniert, dann kommt die eigentlich interessante Nachricht dabei wieder raus. Das ist deutlich schwieriger zu erklären, als einen Code zu packen. Deswegen sind das hier nur drei Zeilen Code. Der Angreifer nimmt sich einmal eine zufällige Nachricht. Er generiert daraus eine neue Nachricht und er kombiniert diese miteinander. Genau. Das heißt also, das wiederum ist halt dem Instant. Man muss hier nichts an Bytes erraten unter anderem, sondern kann einfach diese beiden Texte miteinander kombinieren. Einmal den Unbekannten, einmal den Unbekannten und das nochmal mit dem Bekannten an sich. Moment. So. Genau, und heraus kommt ein deutsches Gedicht. So, es gibt noch eine Bonusattacke, die würde ich noch gleich erklären, wenn es halt eben die Zeit noch erlaubt. Aber im Prinzip können wir die Gruppe davon komplett ignorieren und das Byte für Byte erraten. So, also das ursprüngliche Problem daran ist folgendes. Der Nonce, wie wir uns erinnern, ist eine zufällig gewählte Zahl, welche aber nur einmal verwendet werden soll. Hier wird sie aber mehrfach verwendet. Sie wird einmal für die ursprüngliche Verschlüsselung verwendet und einmal für den Edit. Das glaubt zudem den Angreifer, rauszukriegen, was die ursprüngliche Nachricht ist. Hätte man bei jedem Mal einen zufälligen Nonce genutzt, wäre der Angriff nicht erfolgreich gewesen. Zusätzlich dazu sollte man aufpassen, dass man dem Angreifer nicht unnötige Informationen leakt. Also so ein API-Call ihm zu erlauben, ist halt eben ziemlich fahrlässig. Und am besten sollte man halt eben Versuche, wie zum Beispiel Byte für Byte erraten, loggen und solche Leute blockieren. Ein Gedankenexperiment hier an der Stelle wäre, angenommen, jemand hätte die gleiche Idee, ASCTR so zu nutzen für Festplattenverschlüsselung, weil das so effizient wäre. Wäre es eine gute Idee? Und ja, das ist praxisrelevant, weil bei dem Linux-Projekt für Festplattenverschlüsselung man sich dazu Gedanken gemacht, wie man das sicherer gestalten kann, damit Leute nicht Teil der Festplatte nach Belieben editieren können. Kommen wir zur letzten Attacke. Hier geht es um einen sogenannten Side-Channel-Angriff, nämlich die Crash-and-Ratio-Side-Channel-Attack. Dabei wird die Krypte komplett umgegangen. Also es ist uns hier relativ egal, wie hier verschlüsselt wird, aber wir kommen dennoch an die zu verschlüsselnde Nachricht ran. Hier haben wir es mit einer HTTP-Nachricht zu tun und einem Angreifer, der man-in-the-middle ist. Dieser Angreifer ist zwar man-in-the-middle, aber er hat relativ wenig Fähigkeiten. Er kann die Nachricht abfangen, er kann neuen Text da hinzufügen und er kann rauskriegen, wie lang die Nachricht war. Da sieht man die verschlüsselte Nachricht, aber niemals, was in der tatsächlich drin steht. Und dieser Angreifer möchte etwas in dieser Nachricht erraten, nämlich den Cookie, der da drin steckt. Denn dieser Cookie würde es ihm erlauben, damit sich für den User auszugeben. Zum Beispiel, wenn das ein Cookie wäre, der ihn für eine Banking-Anwendung identifiziert, könnte dann im Namen des Users zum Beispiel Einstellungen ändern. Dass, keine Ahnung, er dann später einfache Überweisungen dann vornehmen kann im Namen des Users. Sowas ist möglich, wenn die Nachricht vor der Verschlüsselung komprimiert wird, denn durch die Komprimierung lassen sich Rückschlüsse auf die Inhalte der Nachricht ziehen. Kompression bedeutet im Grunde genommen, dass man einer Nachricht wiederkehrende Zeichenfolgen nimmt und diese durch kürzere Zeichenfolgen ersetzt. Angenommen, wir komprimieren einen Text, in dem ist halt eben ein besonderer String drin, nämlich Session-ID gleich ABCDEF. Wenn es danach noch später in diesem Text Session-ID gleich A gibt, dann würde dieser Text ein kleines bisschen besser komprimiert werden, weil diese Zeichenkette ja dann zweimal vorkommt. Einmal nämlich am Anfang des ursprünglichen Textes. Hätten wir aber stattdessen Session-ID gleich B da drin, würde der Text etwas weniger gut komprimiert, weil ein kleinerer gemeinsamer String davon zu finden wäre. Dieses Kompressionsunterschied wird normalerweise in Bits gemessen. Allerdings reicht der Unterschied meistens aus, um sich in Bytes bemerkbar zu machen. Zudem hat der Angreifer noch ein sogenanntes Oracle, also ein Mechanismus, dem eine Information, die für interessant ist, verrät. Genau, hier mal die Implementierung davon. Wir haben hier eine HTTP-Nachricht. Diese macht einen Post über HTTP 1.1, schreibt das einen Host namens example.com. Da drin ist ein Cookie mit einer Session-ID, die dem Angreifer unbekannt ist und die er erraten möchte, Content-Length und tatsächlich der Input, über den der Angreifer frei verfügen kann. Das Oracle nimmt sich ein Random Key, ein Random Nonce, formatiert das einmal, komprimiert es und verschlüsselt es. Dabei werden jedes Mal der Key und der Nonce komplett zufällig ausgewählt. Also es kann nicht zu der vorigen Attacke kommen, bei der ein immer fester Nonce wiederverwendet wurde. So, hier mal visualisiert diese vorige Erklärung mit der wiederkehrenden Zeichenfolge. Wir haben hier einen Post, in dem ist der Cookie eine Session-ID, die mit 4 anfängt. Angenommen, der Angreifer fügt eine Session-ID ein, die mit 3 anfängt. Das Oracle sagt also, dass die Länge von dem 117 Bytes sind nach der Kompression. Wenn der Angreifer aber hingegen errät, dass die Session-ID mit 4 anfängt, dann wird das ein bisschen besser komprimiert und die Bytegröße von 116. Das ist also ein bemerkbarer Unterschied, den der Angreifer ausnutzen kann, um zu erraten, was das erste Zeichen davon ist. Der Vorgang dabei ist, erst einmal erzeugt man eine List von auszuprobierenden Bytes und Längen. Das heißt, also man muss erst mal wissen, welche Zeichen kommen denn in seiner solchen Session-ID vor. Wenn der einmal dann alle durchprobiert hat und festgestellt, dass eine Länge kürzer ist als alle anderen, hat er erfolgreich das Byte erraten. Das erratene Byte kann er dann hinzufügen zu seinen bisher erratenen und dann weitermachen damit. Wenn er aber keinen Treffer gefunden hat, heißt es also, entweder war er schon fertig, das kommt zum Beispiel, wenn man vergleicht, ob der Cookie lang genug ist, oder er fängt wieder von neuem an. Oder geht einfach neuen Bytes zurück. Es kann aber passieren, dass man einen Fehler läuft. Zum Beispiel kann es sein, dass Daten aus unerklärlichen Gründen sich ein bisschen besser komprimieren lassen. Diese Fehler kann man minimieren, indem man ein bisschen unkomprimierte Daten hinzufügt. Diese kann dann dazwischen eingefügt werden, damit es weniger False Positives gibt. So, hier haben wir einmal die Funktion mit einem Char-Set. Dabei gehen wir einfach davon aus, dass da drin nur Zahlen und kleine Buchstaben drin vorkommen können. Nämlich für einen hexadezimalen String und eine Funktion, die ein einzelnes Byte aus sich erraten kann. Sie bekommt eine Liste von schon bekannten Zeichen, nimmt sich zufällige Bytes, davon 10 Stück, und probiert dann für jedes Byte einmal durch. Der Input ist dabei die Session-ID, die erratenen Bytes, das zu erratende Byte und das Suffix an zufällig generierten Bytes. Wir fragen dann das Orakel, wie ist halt eben die Länge davon, und merken uns diese. Dann schauen wir uns einmal den kleinsten, die größte Länge an und geben uns dann das Resultat davon aus. Für die Attacke selber nutzen wir das in der Schleife. Wir erraten einmal das Byte mit den bekannten Zeichen. Wenn die beiden gleich sind und die Länge von den größer 32 ist, dann haben wir das gesamte Secret davon erraten. Ansonsten springen wir mal zurück und fangen wieder von vorne an. Wir zeigen uns nochmal den Progress an, damit wir ein bisschen besser sehen, wie sind wir gerade, mussten wir wieder zurückspringen. Und so halt eben wissen, ob das nicht einfach irgendwo hängen geblieben ist. Das Ganze jetzt nochmal in Aktion. Es geht relativ schnell. Ich könnte jetzt da noch ein bisschen mal einen Sleep einfügen, damit dann sieht man, dass tatsächlich Zeichen für Zeichen das errät oder vielleicht sogar zurückspringt. Genau, hier haben wir gesehen, dass das einmal noch zurückgesprungen ist, weil es da nicht mehr weitergekommen ist. Das kann man natürlich auch deutlich schlau machen, indem man nur eins zurückspringt, aber hier wollte ich die einfachste Version nehmen, die noch auf eine Slide drauf passt. Also was man hier sieht, ist, dass die Attacke, egal welchen Key und Dance man nimmt, irgendwann mal erfolgreich sein wird. Genau. Diese Übung ist nicht rein akademisch, sondern eine stark vereinfachte Version von tatsächlichen Angriffen, die Crime, Breach und Heist heißen. Diese Angriffe erlauben es tatsächlich, Leuten solche Secrets rauszubekommen. Es gibt leider dafür keine vernünftige Lösung, außer auf Kompression zu verzichten. Das ist heutzutage ein bisschen unpraktisch, weil Seiten werden langsamer geladen und so, und wir sind es halt eben gewohnt, dass halt eben sowas existiert und für uns transparent getan wird. Also haben sich Leute den verschiedensten Workarounds dafür ausgedacht. Wie zum Beispiel, okay, wir nutzen eine Verschlüsselung, bei der man nicht exakt so viele Bytes vorher drin hat wie nachher, nämlich einen Block-Cipher. Das ist nicht besonders effektiv. Es macht den Angriff nur ein kleines bisschen langsamer. Der Angreifer fügt dann ein paar Bytes hinzu, damit er auf die Grenzen komplett auffüllt. Und dann testet er es noch einmal. Das macht den Angriff ein kleines bisschen langsamer, verhindert ihn überhaupt nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, wir überlassen es dem Webserver, dass er immer zufälligen Text hinzufügt. Das macht zum Beispiel Nginx. Ich weiß nicht, wie effektiv das tatsächlich ist, aber anscheinend denken Leute, okay, das reicht jetzt komplett aus, um diese Art von Angriffen abzufangen. Weiterhin, wir können die Länge jeder Response gleich lang machen. Es gibt dafür einen Draft für die TLS-Standard. Leider ist dieser abgelaufen. Also ich weiß nicht, ob daraus noch irgendwas wird. Ich habe genannt, HTTP2 gibt es eine andere Erweiterung, welche das im Prinzip ermöglichen würde. Und schließlich, wir können das Problem in der Wurzel packen, dafür sorgen, dass, okay, der Angreifer hat einen Cookie, er soll nichts damit machen können, indem wir XSRF-Protection da einsetzen. Wir fügen also noch eine geheime Information in die Seite rein, die nur der Nutzer kennt und die der Angreifer nicht kennen kann. Das hilft, allerdings ist es halt eben Arbeit, das in jeder Anwendung zu machen. Also ich laufe immer noch Leute rein, die nicht wissen, wofür das da ist und das als ein mühseliges Übel sehen, dass man deaktiviert und auf einmal funktioniert dann auf einmal alles. Und solange das halt eben die Einstellung ist, kann man da leider nicht viel machen. Okay, kommen wir zur Zusammenfassung davon. Es gibt eine Menge Krypto, die keine fortgeschrittene Mathematik erfordert, habe ich dabei festgestellt. Also die zweite Übung war tatsächlich die schwierigste, die ich da bisher hatte, bei der ich ein bisschen Statistik nachschlagen musste. Und selbst da wäre es nicht nötig gewesen. Also man könnte im Prinzip jemandem, der in der 9. Klasse ist, diese Übung geben, wenn er programmieren kann. Und mit genug Geduld könnte sich da wahrscheinlich durchbeißen. Zeitschnellangriffe sind ziemlich effektiv. Also ich habe bisher gedacht, das wäre relativ esoterisch. Man bräuchte teures Equipment dafür, um sowas wie Zeitunterschiede zu messen. Aber das stimmt nicht. Wenn man sich schlau genug anstellt, kriegt man eben so Informationen raus und das ist ziemlich effektiv, weil man keine Krypto mehr knacken muss. Man geht sie einfach, indem man bedenkt, dass das System Informationen preisgibt, die es nicht preisgeben sollte und niemand sich darüber Gedanken gemacht hat, dass es umgesetzt wurde. Dieses Thema ist in letzter Zeit nochmal aufgekommen, weil man festgestellt hat, dass die CPUs selber solche Schwachstellen haben und das seit langer Zeit unbemerkt geblieben ist. Don't roll your own crypto ist so ein Spruch, den hört man immer wieder und wieder. Ich habe bisher gedacht, das bezieht sich auf die Grundbausteine der Kryptographie. Das stimmt, aber es bezieht sich nur auf diesen, auch für die Systeme, die man daraus zusammenbaut. Die Primitive können so sicher sein, wie man will. Wenn man bestimmte Regeln dabei nicht beachtet, dann kann man sich ein unsicheres System dabei zusammenbasteln. Und dabei gibt es erstaunlich viele Kombinationen und Arten, wie das schiefgehen kann. Die Challenges selber lohnen sich. Es hat mir halt eben sehr viel Spaß gemacht. Ich habe dabei einiges dazu gelernt, wesentlich mehr, als ich es in der Uni jemals hätte tun können. Und ich würde sie jedem empfehlen, der Webentwickler ist und solche Systeme baut, die irgendwie irgendwas mit Krypto zu tun haben. Einfach mal, um das komplett verstanden zu haben, wofür sind diese ganzen Mitigations da drin? Gegen was sichern wir uns da genau ab? Wie schlimm ist es, wenn man sowas mal auslässt? Und schließlich, ja, es hat mir halt eben eine Menge Spaß gemacht. Ich habe auch Spaß damit, mit den Leuten darüber zu diskutieren, die halt eben sich das auch ähnlich angeschaut haben. Und ja, also ich hoffe halt eben, vielleicht habe ich hinterher auch noch interessante Diskussionen dazu. Genau. Gibt es noch Fragen dazu? Ja, bitte?
Bei der zweiten Challenge ging es da um den Caesar-Cypher. Also du hast es hier Caesar-Cypher genannt, aber also
ja.
Ich weiß, es ist da so, dass der ganze String um n verschoben wird.
Genau.
Aber das ist ja dann, glaube ich, nicht der Fall. Deswegen glaube ich, dass der korrekte Begriff da Vigneas-Cypher wäre.
Ja, wie näher? Tatsächlich
nicht. Ich glaube, der ist ein Franzose gewesen.
Genau, ja, aber ja. Das ist tatsächlich ein verwandtes Verhalten, bei dem wird der Caesar Cipher erweitert um einen beliebig langen Schlüssel. Nicht nur um ein Zeichen, sondern um einen beliebig langen Schlüssel. Ich habe hier da am Rand erwähnt, wie das gehen würde, aber hier ist halt eben die Ähnlichkeit halt eben relativ oberflächlich. Es geht dann um die moderne Variante davon, die XOR verwenden würde. Die kann man Binär Cipher nennen, aber es gibt andere Namen dafür, zum Beispiel Affine Cipher und viele mehr. Jedenfalls ist es halt eben eine solche so typische Operation, dass es halt eben sich lohnt, das einmal da durchzugehen, bevor man sich an Fortgeschrittene ranwagt. Okay.
Beim letzten Beispiel war es jetzt ja der Angriff bei HTTP. Ist das bei HTTPS besser und wie häufig kommt HTTP noch so generell vor? Also wie wahrscheinlich ist das?
Also ich weiß jetzt gerade keine konkreten Zahlen dazu, wie oft HTTP tatsächlich verwendet wird. In letzter Zeit glücklicherweise deutlich weniger, dank Let's Encrypt, was es halt eben Leuten ermöglicht, sich ohne dafür Geld zu bezahlen, HTTPS-Zertifikate zu bekommen. Aber ich würde mal sagen, es ist schon kein vernachlässigbarer Anteil. Man bedenkt halt eben sowas wie zum Beispiel Uni-Seiten, bei denen ist niemand interessiert, ob die verschlüsselt übertragen werden oder nicht. Ich würde schon sagen, so 20-30% mal so ganz vorsichtig geschätzt, nutzen noch HTTP. Auf HTTPS gibt es ähnliche Attacken. Dieser Fallen Man in the Middle, das, ich weiß nicht, wie praktisch das tatsächlich ist. Da müsste man sich halt eben dazu geeignete Vorträge anschauen. Also das Thema kann selber schon Vorträge füllen. Und ja, also ich habe hier da drei Attacken genannt, die sich halt eben darauf konzentrieren. Die erste war erstmal nur ein Proof of Concept, der zeigt, dass es überhaupt möglich ist. Die zweite hat sich tatsächlich auf HTTPS bezogen. Und die dritte nutzt JavaScript, um mithilfe von TCP Window Sizes an Cookies ranzukommen, wogegen es auch keine gute Workarounds dafür gibt, außer Cookies halt eben stark zu blockieren. Also nur die zuzulassen, die man tatsächlich braucht. Thank you.
Also vielleicht nochmal zur Klarstellung, das war ein Angriff auf HTTPS, also verschlüsseltes HTTP, weil unverschlüsseltes HTTP ist halt unverschlüsselt, das kannst du einfach so lesen.
Ja, der konkrete Angriff ist halt eben eine stark vereinfachte Version davon gewesen, aber ja, genau. Also Unverschlüsselung wird es halt eben nicht besonders viel Sinn machen.
Dann würde ich nochmal sagen, danke für den Vortrag.